Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin geht es heute um den Kosten und Nutzen des billigen Geldes. Agnes Handwerk erzählt von der zinslosen Zukunft.
We will keep the key ECB interest rates unchanged. We expect them to remain at their present or lower levels until we have seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to but below 2%.
Der Leitzins bleibt unverändert, erklärt Präsidentin Christine Lagarde auf der turnusmäßigen Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. Die Erklärung ist zu einem Ritual geworden. Mit fast denselben Worten wird seit bald 7 Jahren wiederholt, der Leitzins der EZB bleibt bei Null.
Die Nullzinspolitik ist eine der Folgen der Finanzkrise von 2008. Und obwohl die noch immer andauert, stecken wir schon mitten in einer neuen Krise, der Corona-Pandemie. Und die trifft viele ins Mark.
Bitte noch warten und dann in die nächste Bahn einscheren.
Wir wissen nicht, wie die Zukunft weitergeht. Der Staat macht im Augenblick die Regeln. Er verbietet, dass wir öffnen, wir Veranstaltungen haben. Im Augenblick stehen wir vor einer Situation, da geht es nicht mehr ohne Hilfe, sonst sind wir am Ende.
Mit Demonstrationen bis vor das Kanzleramt haben sich zu Beginn der Pandemie die Solo-Selbstständigen Gehör verschafft, weil sie nicht in den Hilfspaketen auftauchten.
Ja, ich bin ausgebildeter Tenor, klassischen Bereich, na, das ist Konzert, Lied, Opern. Ich habe persönlich sehr oft für Frau Merkel gesungen, vor dem Deutschen Reichstag, ihre Wunsch-Hit. Und jetzt werden wir den Hahn abgedreht und so nach dem Motto, verbrauchen Sie Ihre Ersparnisse erstmal. Ich habe keine Worte mehr.
Inzwischen erhalten auch Solo-Selbstständige finanzielle Unterstützung. Bisher sind an sie sowie an Einzelhändler und kleinere Unternehmen insgesamt 7,5 Milliarden Euro an Hilfsgeldern geflossen.
In einem bisher nicht gekannten Umfang stellt der Staat Finanzhilfen bereit, um den Zusammenbruch ganzer Wirtschaftssektoren wie dem Luftverkehr, dem Tourismus oder der Kulturbranche zu verhindern. Er kann das überhaupt nur, weil er sich, anders als ein privater Schuldner, einfach mit der Ausgabe von Anleihen Finanzmittel auf dem Kapitalmarkt beschaffen kann. Das macht die Bundesregierung und die EZB unterstützt sie dabei, indem sie, was umstritten ist, die Anleihen aufkauft.
We decided to increase the envelope of the Pandemic Emergency Purchase Program, PEP, by 500 billion euros, bringing it to a total of 1.850 billion euros.
Die EZB hat im Dezember 2020 beschlossen, ihr Pandemie-Notfall-Ankaufprogramm, das heißt auch den Ankauf von Staatsanleihen, von 500 Milliarden um mehr als das Dreifache auf 1.850 Milliarden Euro aufzustocken.
Now's the time for everyone to cheer, for election time is drawing near.
Diese Strategie einer expansiven Geldpolitik geht zurück auf die Erfahrung aus einer weit zurückliegenden Krise, der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren.
As a result of spending 150 million pounds extra, all sorts of people will have bigger incomes.
Während der großen Depression hat der britische Ökonom John Maynard Keynes erkannt, dass der Staat Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Niedergang abwenden kann, wenn er Geld in den Wirtschaftskreislauf pumpt. Dadurch die Nachfrage nach Konsumgütern steigt, die Produktion anspringt und die Arbeitslosigkeit zurückgeht.
If expenditure on armaments really does cure unemployment, I predict that we shall never go back all the way to the old state of affairs. If we can cure unemployment for the wasted purposes of armaments, we can cure it for the productive purposes of peace.
Man hat durch den Ökonomen John Maynard Keynes verstanden, dass es wichtig ist, dass der Staat mit seinem Haushalt eine Korrektur anbringen kann.
Erklärt Karl-Christian von Weizsäcker, Ökonom und Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und fährt fort.
Das Buch von Keynes erschien 1936 und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man daraus eigentlich eine Politikempfehlung gemacht, die man früher oder später in allen Ländern der westlichen Welt ernst genommen hat, dass man sagte, in normalen Zuständen, wo also hohe Beschäftigung existiert, soll der Staat allmählich durch Überschüsse der Steuereinnahmen über die Staatsausgaben die Schulden wieder abtragen. Das war die Grundidee.
Doch zur Belebung der Wirtschaft braucht es Konsum. Gerade daran fehlt es in der Pandemie und das drückt auf die Konjunktur, erklärt der Ökonom Stefan Kotz vom Internationalen Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
Kinogänge, aber eben vor allen Dingen Urlaubsreisen mussten in starkem Maße eingeschränkt werden. Nicht, weil die Menschen ihr Geld nicht ausgeben wollten, sondern weil sie es entweder nicht durften oder weil sie es aus Infektionsschutzgründen selber zurückgestellt haben. Und dadurch ist jetzt eine enorme Kaufkraft zurückgestaut worden. Wir rechnen alleine für das laufende und das kommende Jahr zusammen mit einer zusätzlichen Ersparnis von über 150 Milliarden Euro.
Während Künstler und Kneipiers vor dem Nichts stehen, geben Publikum und Gäste weniger für den Konsum aus. Hinzu kommt, viele Menschen sind in Kurzarbeit, bangen um ihren Arbeitsplatz und ihre Zukunft. Das wirkt sich auf die Nachfrage aus. Trotz Mehrwertsteuersenkung haben sich einer Umfrage zufolge ein Drittel der Privathaushalte mit ihren Ausgaben zurückgehalten.
Aber nicht nur in der aktuellen Situation besteht ein Trend zum weniger konsumieren und mehr auf die hohe Kante legen. Nach Berechnungen der Bundesbank beträgt das Geldvermögen von Privathaushalten in Deutschland über 6,3 Billionen Euro und nimmt weiter zu. Sparen ist Vorsorge für die Zukunft. Andererseits kann es, gesamtwirtschaftlich gesehen, zu weniger Nachfrage und damit zu geringerem Wirtschaftswachstum bis hin zur Stagnation führen.
Jakob Kapeller, Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen, erklärt, dass es schon in den 1980er Jahren Anzeichen für eine wirtschaftliche Stagnation gegeben habe. Kurzzeitig schienen sie überwunden, aber sie traten nach der Finanzkrise umso stärker hervor.
Seither erleben wir nochmal eine Verlangsamung dieser Wachstumsraten. Das heißt, im Kern dieser These der Stagnation steht ein ganz einfacher empirischer Befund, der kaum zu bestreiten ist, nämlich so im Langfristblick auf die entwickelte Welt gehen die Wachstumsraten zurück.
Diesen anhaltenden Trend, geringes Wirtschaftswachstum trotz expansiver Geldpolitik, haben Karl-Christian von Weizsäcker und Hagen Krämer von der Universität Karlsruhe umfassend untersucht. Ihre Forschungsergebnisse haben sie unter dem Titel »Sparen und Investieren im 21. Jahrhundert – Die große Divergenz« veröffentlicht. Dort zeigen sie, wie mit der wachsenden Lebenserwartung in den führenden Industriestaaten das allgemeine Sparen für die Altersvorsorge zunimmt. Karl-Christian von Weizsäcker sieht in diesem Sparwillen eine Ursache für die Stagnation der Wirtschaft.
Das hätte man natürlich längst schon erkennen können. Das hat man nur deswegen nicht getan, weil der Staat zum Teil diese Zukunftsvorsorge den Menschen quasi abgenommen hat, nicht die gesetzliche Rentenversicherung. Aber das ist im Grunde auch Vermögensbildung. Und das muss man mit berücksichtigen. Und wenn man das tut, dann merkt man, wie enorm groß die Summen sind, die heute von den einzelnen Menschen für ihre eigene Zukunft vom laufenden Konsum abgezwackt werden, um Konsum in der Zukunft zu ermöglichen.
Von Weizsäcker zeichnet das Bild einer Industriegesellschaft, die nach dem Aufschwung in der Nachkriegszeit, einer Verbesserung des Lebensstandards und einer Wirtschaft auf Wachstumskurs nun an der Schwelle zur Stagnation steht. Mit sinkender Konsumnachfrage und geringem Wirtschaftswachstum.
Immer mehr Ersparnisse aus China kamen, die angelegt werden wollten, in Amerika zum Beispiel, aber auch in Europa. Und dieses Überangebot, das hat dann der damalige Chef der amerikanischen Zentralbank Savings Glut genannt, also Sparschwemme, nicht? Führte dazu, dass die Zentralbanken, die also das Zinsinstrument in der Hand haben, empfanden, sie dürfen die Zinsen nicht steigen lassen. Sie müssen die Zinsen trotz relativ gut laufender Konjunktur relativ niedrig halten, weil es diese enorme Angebot an Ersparnissen gab.
Savings glatt, Sparschwemme. Später erweitert zu Global Savings glatt, globale Sparschwemme. So bezeichnete Ben Bernanke, der 2006 Chef der Fed, der amerikanischen Zentralbank wurde, die hohen Kapitalzuflüsse. Sie führten nicht zu mehr Wirtschaftswachstum, sondern zu einer Blase am Immobilienmarkt. Um es noch einmal in Erinnerung zu bringen: Die Immobilienblase platzte, als die Fed den Leitzins erhöhte. Viele Hausbesitzer konnten ihre Kreditraten nicht mehr zahlen. Der Immobilienmarkt brach zusammen. Mit der Folge, dass die Wertpapiere, mit denen die Immobilien abgesichert worden waren, massiv an Wert verloren. Verloren ging damit auch das Vertrauen an den Finanzmärkten und führte schließlich zu einem Zusammenbruch großer amerikanischer Investmentbanken.
Die Finanzkrise, die Reaktion der Fed und die ungeheure Geldansammlung bei stagnierender Wirtschaft warfen für Karl Christian von Weizsäcker grundsätzliche Fragen auf.
Mir kam der Gedanke, dass diese Idee des Savings glatt, der Sparschwemme, nicht nur eine vorübergehende Erscheinung ist, die ein paar Jahre da ist und dann später wieder verschwindet, sondern dass das eine Dauererscheinung ist. Und deshalb habe ich dann neu darüber nachgedacht und bin eben zu dem Schluss gekommen, dass wahrscheinlich wir auf die Dauer auf die Staatsverschuldung angewiesen sind, weil der Sparwille quasi strukturell größer ist als der Investitionswille.
Von Weizsäcker argumentiert, der Staat müsse den Überhang an Kapitalangebot abschöpfen und sich bei niedrigen Zinsen verschulden. Statt der bisherigen Haushaltspolitik der schwarzen Null solle der Staat Kapital in Bereiche fließen lassen, die für die Zukunft der Wirtschaft wichtig sind. Etwa in den Ausbau der Infrastruktur und in die Digitalisierung. Von Weizsäcker fasst es in seinem Buch sehr kompakt.
Der Zins ist der Preis für Kapital. Er richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Der niedrige Preis für Kapital kommt daher, dass die Menschen durch Sparen mehr für ihre Zukunftsvorsorge tun wollen, als es Kapitalbedarf bei der Produktion gibt. Der Staat muss da einspringen, indem er entspart. Das heißt, das Gegenteil von dem tut, was die Bürger für ihre eigene Zukunft tun wollen.
Mit ihrem Buch »Sparen und Investieren« beziehen sich die Autoren Krämer und von Weizsäcker auf eine Debatte über die säkulare Stagnation, die seit der Finanzkrise unter Ökonomen geführt wird. Den Begriff hat Alvin Hansen in den 1930er Jahren geprägt. Säkulare Stagnation bezeichnet eine Situation, in der bei einem relativ hohen Pro-Kopf-Einkommen die durchschnittliche Sparquote höher ist als die Investitionen, was in eine Phase wirtschaftlicher Stagnation mündet.
Von Weizsäcker und Krämer haben zwei Denkschulen miteinander verknüpft. Auf der einen Seite die Neoklassik. Sie setzt ganz auf die Gleichgewichtsdynamik von Angebot und Nachfrage und vertraut auf die Selbstregulierungskräfte des Markts. Auf der anderen Seite die keynesianische Theorie, die unter bestimmten Bedingungen staatliche Investitionen für notwendig erachtet, um die Marktwirtschaft wieder zum Laufen zu bringen.
Nach Ansicht von Jakob Capella bietet die Corona-Pandemie geradezu eine Steilvorlage für die keynesianische Position. Erst recht bei einem Leitzins von Null.
Nie war es so günstig, die Schulen zu sanieren. Nie war es so günstig, den Gebäudebestand Richtung CO2-Neutralität zu bringen. Das heißt, so viele Dinge waren noch nie so günstig. Die aktuellen Anlassfälle, die machen gutes Timing, ja. Die machen klar, warum von Weizsäcker und auch Kollege Krämer, warum die da einen wichtigen Punkt machen. Ne? Das, was, glaube ich, der wichtige Beitrag ist für die Diskussion, auch sozusagen in der Wirtschaftspolitik, aber auch im akademischen Setting, ist diese doch recht kontroversielle These, dass der Spielraum des Staates extrem ansteigt durch die derzeitige Situation mit den niedrigen Zinsen. Wenn die Nominalzinsen für Staatsanleihen so gering sind wie jetzt, wenn die Leitzinsen so gering sind wie jetzt, dann sind Zukunftsinvestitionen natürlich extrem günstig zu haben.
Vor der Pandemie verfolgte die Bundesregierung eine strikte Haushaltspolitik mit einer Begrenzung der Neuverschuldung. Die Verankerung der Schuldenbremse in der Verfassung war eine politische Entscheidung und folgte der Empfehlung jener Ökonomen, die eine staatlich geförderte Nachfragepolitik ablehnen, weil sie zu Wettbewerbsverzerrungen führe. Sie setzen auf die selbstregulierenden Kräfte der Marktwirtschaft und befürchten, Sollte der Leitzins, also der Preis der Schulden, wieder steigen, hätte der Staat eine enorme Schuldenlast zu tragen.
Doch mit der Pandemie haben sich die Bedingungen geändert. Die Regierung von CDU und SPD hat die Schuldenbremse aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation außer Kraft gesetzt. Die Verfassung sieht diese Möglichkeit ausdrücklich vor.
Doch auch schon vor der Pandemie hatten Ökonomen in Frage gestellt, ob die Schuldenbremse überhaupt noch zeitgemäß sei. In einer großen Umfrage des IFO-Instituts haben sich fast ein Drittel der Wirtschaftswissenschaftler für eine Aufweichung der strikten Haushaltspolitik ausgesprochen.
Die Frage der Staatsverschuldung ist umstritten. Zu den Gegnern gehört Hans-Werner Sinn, der in Anbetracht der aktuellen Situation davor warnt, dass die Corona-Krise zum Einstieg in eine dauerhafte Staatsverschuldung führt.
In der Zeit der Krise muss der Staat sich verschulden, das ist die etablierte Lehrmeinung, um die Lasten der Krise in der Zeit zu verteilen, sodass auch zukünftige Generationen sich daran beteiligen. Was jetzt aber wirklich problematisch ist, dass die Europäische Zentralbank mit ihren nationalen Notenbanken hier auch noch beteiligt ist und diese Schuldpapiere großenteils aufkauft, sodass also letztlich auch eine Finanzierung dieser ganzen Programme nicht nur aus der Ersparnis der Haushalte, sondern aus den Druckerpressen des Eurosystems stattfindet.
Clemens Fuest, Präsident des IFO-Instituts, fordert einen schnellen Ausstieg aus der Staatsverschuldung nach der Pandemie. Aber in der aktuellen Situation sieht auch er keine Alternative zu den Staatshilfen. Vor kurzem hat er die Frage, wie die Corona-Hilfen finanziert werden, wer die Rechnung zahlt, ob es zu Steuererhöhungen oder Inflation kommt, so beantwortet.
Für Deutschland erscheint ein Herauswachsen aus den krisenbedingten Schulden ohne größere Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen realistisch, sofern es gelingt, das Wirtschaftswachstum wieder zu beleben. In anderen europäischen Ländern sind die Aussichten deutlich schlechter.
Die Antwort von Clemens Fuest klingt wie eine Annäherung an die Befürworter von mehr Staatsverschuldung. Denn wie anders als mit Geld vom Staat soll mehr Wirtschaftswachstum erreicht werden? In der Pandemie hat der Staat bereits in die überfällige Digitalisierung des Bildungswesens investiert.
Die Pandemie könnte eine Umsteuerung in der Wirtschaftspolitik bewirken. Sie hat den Weg für staatliche Investitionen in der derzeitigen Niedrigzinsphase freigemacht. Doch Vor- und Nachteile sind ungleich verteilt. Die zinslose Zukunft nützt dem Staat und der Wirtschaft. Ihre Kehrseite ist bisher im Hintergrund geblieben. Was ist beispielsweise mit der Kritik, die sich hartnäckig hält, dass Sparer die Leidtragenden sind? Dazu nahm Isabel Schnabel, Ökonomin und Mitglied des EZB-Direktoriums, in einem Interview des ARD-Wirtschaftsmagazins Plus Minus Stellung.
Während die Sparer gelitten haben unter den niedrigen Zinsen, haben die Menschen, die sich vielleicht ein Häuschen gekauft haben, Kredit aufgenommen haben, die haben profitiert. Der Staat hat natürlich massiv profitiert, weil er sich so günstig verschulden konnte. Und vor allen Dingen haben eben auch die Arbeitnehmer profitiert, weil die Geldpolitik der EZB in den vergangenen Jahren eben sehr positive Effekte gehabt hat auf den Arbeitsmarkt. Das heißt, Menschen haben heute einen Job, den sie vielleicht sonst nicht gehabt hätten.
Isabel Schnabel argumentiert, dass alle von der Nullzinspolitik der EZB profitieren und nennt ein oft zitiertes Beispiel. Wenn das Bankkonto schon keine Zinsen abwerfe, dann gäbe es trotzdem eine sichere Anlage für die Altersvorsorge, nämlich die Anschaffung von Wohneigentum. Stefan Kotz vom Institut für Weltwirtschaft widerspricht.
Wenn nun aber die Niedrigzinspolitik dazu beiträgt, dass die Immobilienpreise stark steigen, dann wird eben der Anteil, den sie durch Eigenmittel ja immer aufbringen müssen, sehr, sehr groß. Und damit wird es eben auch für breite Bevölkerungsgruppen schwieriger, ein Eigenheim zu erwerben.
Dennoch wird mit dem anscheinend günstigen Wohneigentum immer wieder begründet, dass sich die Vor- und Nachteile der Niedrigzinspolitik ausgleichen würden. Für Geringverdiener trifft es jedenfalls nicht zu. Sie sind die Leidtragenden der Nullzinspolitik und das zeigt sich auch an einem weiteren Beispiel.
Seit 7 Jahren heißt es, der Leitzins der EZB liege bei Null, weil die Inflationsrate über 2% nicht erreicht sei. Doch für Privathaushalte liegt die Inflationsrate bereits über der 2%-Marke. Und das kommt so. Die Berechnung der Inflation richtet sich nach einem Warenkorb. Welche Konsum- und Wirtschaftsgüter dafür herangezogen werden, ist im Fall der EZB und den Privathaushalten unterschiedlich.
Alfons Weichenrieder, Finanzwissenschaftler und Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt, hat untersucht, wie sich diese Unterschiede auf die Inflationsrate auswirken.
Gibt es vielleicht doch einen Grund, den wir Ökonomen übersehen, der zu einer steigenden Unzufriedenheit mit der Verteilungssituation führt? Und da sind unterschiedliche Preise für unterschiedliche Einkommensgruppen ein möglicher Erklärungsansatz. Was wir beobachtet haben, war, dass in fast allen europäischen Ländern die Inflationsraten für die Armen höher waren. Die Treiber dieser Entwicklung sind die Energiekosten, sind die Treibstoffkosten, sind die Kosten für Nahrung und die Wohnungskosten.
Die Inflationsrate bei Lebenshaltungskosten liegt also über 2%. Dieses Ergebnis stelle jedoch das Inflationsziel der EZB von 2% nicht in Frage, schränkt Alfons Weichenrieder ein. Denn die Geldpolitik der EZB orientiere sich mehr an Vermögenswerten und weniger an den Ausgaben zum Lebensunterhalt. Und er betont, es sei nicht Aufgabe der EZB, diesen Unterschied auszugleichen.
Wenn man umverteilen will, dann ist eben die Sozialhilfe und das Steuersystem im Zweifelsfalle die bessere Alternative. Und was natürlich immer auch eine gute Anlage ist, die aber in Deutschland sehr wenig genutzt wird, ist die Investition ins eigene Wohneigentum.
Wohneigentum. Wer kann sich das leisten?
Im Herbst 2020 wurde in vielen Branchen gestreikt. Beschäftigte in der Pflege und in kommunalen Betrieben, von der Kita bis zur Stadtreinigung, gingen für mehr Lohn auf die Straße. Statistische Erhebungen belegen, dass Einkommen aus Vermögen in den letzten Jahren stärker gewachsen sind als die Löhne.
Ein Beispiel zeigt, wie es um durchschnittliche Einkommen und die Altersvorsorge bestellt ist. Die Kaufhauskette Galeria Karstadt hat im Herbst viele ihrer Filialen geschlossen und allein in Hamburg 300 Beschäftigte entlassen. Nur das Personal am Standort an der bekannten Mönckebergstraße kann weiterarbeiten. Dort vertritt die Betriebsrätin Ulla Stolle die Interessen der knapp 300 verbliebenen Beschäftigten.
Dadurch, dass wir einen Anteil von 55% haben in Teilzeitbeschäftigung, liegt eigentlich der Durchschnittsverdienst, wenn man das auf alle rechnet, bei ca. 1.350 bis 1.400 Euro. Die meisten Beschäftigten gehen eigentlich schon davon aus, dass ihre Altersvorsorge nicht reicht. Alleine, weil wir eine hohe Teilzeitquote haben und zu 70% sind es Frauen, die hier beschäftigt sind, die vielleicht auch ihre Fehlzeiten hatten. Und da gibt es eine große Sorge, dass es einfach im Alter nicht mehr reicht und den Lebensstandard schon mal gar nicht halten können.
So wie Ulla Stolle geht es vielen der 3 Millionen Beschäftigten im Einzelhandel. Sie können nur sehr unzureichend für das Alter vorsorgen. Entsprechend gering ist ihr Anteil an den aufgebauten Vermögen. Es gibt Gründe, die aus makroökonomischer Sicht für einen Nullzins sprechen. Aber die Tatsache, dass sie sich für Privathaushalte nachteilig auswirken, wird vernachlässigt. Stefan Kotz kritisiert diese Entwicklung, allerdings unter dem Aspekt der Wettbewerbsverzerrung.
Die Geldpolitik ist nicht dazu da, Vermögenden ein Ruhekissen zu bereiten, indem es die Staatsanleihen etwa des Euroraums nahezu ausfallsicher macht. Denn auch Vermögende spielen eine wichtige Rolle im gesamtwirtschaftlichen Gefüge. Sie sollen durch ihre Anlagen eben immer wieder prüfen, wohin Kapital fließen sollte und wo es nicht hinfließen sollte. Und so eine allgemeine Bailout-Politik, die jedem Kredit gibt, der sich als systemisch relevant darstellen kann, die verzerrt eben diese wichtige Kapitallenkung. Und das sind dann indirekt auch Umverteilungseffekte, die aber zusätzlich ordnungspolitisch ausgesprochen problematisch sind. Das andere, was dort sehr oft gesagt wird, die Sparer würden enteignet, weil die Zinsen niedrig sind, ist mir viel zu vordergründig. Niemand hat ein Anrecht auf ein bestimmtes Mindestzinsniveau oder dergleichen.
Mir geht es im Moment auch ein bisschen um Gerechtigkeit, wenn ich sehe, wie viel in Unternehmen wie Lufthansa zum Beispiel gepumpt wird und die Eventbranche liegt da und kriegt so gut wie gar nichts. Also da muss auch irgendwie ein Ausgleich geschaffen werden.
Um eine gerechte Verteilung der finanziellen Mittel in der Corona-Krise geht es den Solo-Selbstständigen aus der Kultur- und Unterhaltungsbranche auf ihrer Demonstration im Herbst 2020. Allein die Lufthansa hat 9 Milliarden Euro erhalten. Insgesamt hat der Bund bisher über 350 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ausgegeben. Hinzu kommen staatliche Garantien von über 800 Milliarden Euro. Gigantische Summen, bei denen die Solo-Selbstständigen erst jetzt, nach ihren Protesten, berücksichtigt werden.
Ich würde mich auch wünschen, dass man eine unbürokratische, so eine Art Kurzarbeitergeld oder ein Unternehmerlohn, wie der Modell Baden-Württemberg. 1200 Euro, Lebenserhaltungskosten, dafür Betriebskosten. Dafür marschiere ich mit.
Die Demonstranten, die aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen ihren Beruf nicht ausüben können, wollen nicht als Sozialfall betrachtet werden. In dieser Situation entstand die Forderung nach einem Unternehmerlohn. Sie ist nicht weit weg von dem Modell eines bedingungslosen Grundeinkommens. Dieser Begriff wird bisher vermieden, weil er umstritten ist.
Studenten der Wirtschaftswissenschaften im Arbeitskreis Plurale Ökonomik an der Universität Hamburg debattieren das Modell aus Sicht der Wissenschaft. Für Jannik Mangold ist mit der Pandemie eine Situation entstanden, in der das Modell vom bedingungslosen Grundeinkommen einen anderen Stellenwert erhalten könnte.
Ich sehe da einen sehr starken Zusammenhang auch für die Zukunft zu Themen wie technologischem Fortschritt und Automatisierung. Also es wird immer wieder durch ein wandelndes Umfeld dazu kommen, dass manche Jobs nicht ausführbar sind. Und ob das nun dadurch ist, dass die Bildungsansprüche zum Beispiel an die Jobs der Zukunft nicht erfüllbar sind für manche Teile der Bevölkerung oder eben nicht so schnell umstrukturierbar sind, dass man so schnell nicht umgelernt werden kann, dass es immer wieder zu Situationen kommen kann, wie jetzt in der Pandemie, dass Menschen ihre Jobs nicht ausführen können. Und ich denke vor dem Hintergrund, dass es Zeit wird, solche Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen viel stärker in den Vordergrund zu rücken, dass man Menschen unabhängig davon, ob sie momentan einen Beitrag leisten können zur Wirtschaftsleistung, trotzdem unterstützt auf einem menschenwürdigen Level und es auch ermöglicht, so die Wirtschaft am Laufen zu halten.
Mit der Pandemie hat sich die Rolle des Staates verändert. Nicht nur in der Sozial-, sondern auch in der Wirtschaftspolitik. Und das führt zu Karl Christian von Weizsäcker, der überzeugt ist, dass nicht nur in Krisenzeiten, sondern angesichts der wachsenden Lebenserwartung und dem daraus resultierenden Sparwillen künftig der Staat die Investitionen in neue Technologien und Infrastruktur tätigen müsse.
Diese Strukturveränderung, die wird bleiben, auch wenn die Corona-Krise vorbei ist. Und das bedeutet, die Investitionen werden zurückgehen, die Ersparnisse werden auch dauerhaft steigen. Denn wenn die Leute nun mal Homeoffice machen, dann werden sie auch in der Zukunft sehr viel weniger mit dem Auto ins Büro fahren als bisher. Also ist die Abnutzung der Autos viel weniger. Also wird deswegen weniger Kapital gewonnen. Und wegen des Risikos, dessen man sich jetzt bewusst ist, umgekehrt mehr gespart. Alle Leute wissen, das ist trivial, auch Leute, die ich noch nicht überzeugt habe unter meinen Kollegen, sind natürlich heute der Meinung, dass der Staat sich verschulden muss, um die Konjunktur zu stabilisieren. Aber viele meiner Kollegen meinen auch bis heute noch, das muss dann wieder aufhören, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Das wird aber dann nicht aufhören, sondern das ist ein struktureller Effekt, der bleibt.
Die neue Rolle des Staates, so wie Karl Christian von Weizsäcker sie sieht, gewinnt unter Ökonomen immer mehr Zuspruch. Lakonisch stellt Jakob Capella fest, die Krise macht Staatsverschuldung mehrheitsfähig.
Dass die Nullzinspolitik so früh aufhört, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wir im europäischen Verbund sind davon abhängig, weil wir haben ganz starke politische Sachzwänge, eben um das bisschen Wachstum, das wir in dieser Stagnation haben, noch zu erhalten, jetzt sozusagen auf dieser Nullzinslinie zu bleiben. Und auch das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich meine, dass die harten Realitäten die Wirtschaftspolitik schon eher auf einen keynesianischeren Kurs zwingen, als es dem neoklassischen Establishment in der Wissenschaft recht ist. Aber man hat eben gar keine Alternativen. Ja? Also in der Krise werden dann sehr viele immer wieder zu Keynesianerinnen, weil man einfach gar nicht weiß, was man sonst machen soll.
Mit einem Investitionsprogramm von 1,8 Billionen Euro sollen negative wirtschaftliche Folgen der Pandemie in der Europäischen Union aufgefangen werden. Die Niedrigzinsphase wird weiter andauern. Mit Blick auf eine zinslose Zukunft ist offen, ob es zu einem Ausgleich zwischen Gewinnern und Verlierern kommt.
Die zinslose Zukunft, Kosten und Nutzen des billigen Geldes. Das war ein Feature von Agnes Handwerk. Es sprachen Bettina Kurt und Markus Hoffmann. Regie führte Frank Merfort. Verantwortlich für Ton und Technik war Martin Eichberg. Und die Redaktion hatte Martin Hartwig.